Okay.
Start mal los.
Start mal los.
Gut.
Okay, let's go.
Let's go. Swiftly analyze. Swiftly analyze. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Swiftly Analyzed. Ich bin Sabine und das ist
Melissa.
Und wir freuen uns sehr, heute über ein unglaublich spannendes Thema zu sprechen. Und zwar haben wir das letzte Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es in meiner Wahrnehmung von Taylor Swift eine Lücke gibt. Die beginnt mit 2009 und endet mit Shake It Off. Und deswegen hatten wir uns gedacht, dass die liebe Melissa uns von einem bestimmten Drama erzählen wird, das die Swifties unter euch bestimmt vielleicht schon sehr gut kennen. Ich hoffe nicht in- und auswendig, aber sehr gut kennen. Und zwar wird es heute um Kanye West gehen und das Drama mit Taylor Swift. Genau. Dann, liebe Melissa, wir freuen uns über deinen Input und ich freue mich, mehr zu erfahren, wie immer.
Und ich hätte gesagt, wir starten direkt rein und machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2009. Wir sind bei den VMAs und um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, also ich habe natürlich im Vorfeld auf die Folge auch noch mal ein bisschen Sachen nachgelesen, noch mal meine Erinnerung aufgefrischt. Und die VMAs 2009, das waren quasi die legendärsten VMAs ever. Da sind so viele krasse Sachen passiert, alles an einem Abend. Und eins davon ist eben die Geschichte zwischen Kanye West und Taylor, aber auch noch mal als Reminder, was da noch alles passiert ist. Sabine, kennst du diesen Auftritt von Lady Gaga mit Paparazzi, wo dann während des Auftritts quasi es aussah, als wäre sie erschossen worden und dann ist da dieses Blut gelaufen und so?
Das war auch bei den
VMAs? Das war der gleiche Abend.
Krass.
Was noch so passiert ist an dem Abend 2009, du hast es letztes Mal ja schon gesagt, das war das Jahr, in dem Michael Jackson gestorben ist. Mhm. Seine Schwester hat da eine richtig krasse Tribute-Show-Auftritt hingelegt.
Der Auftritt von Janet Jackson, an den erinnere ich mich noch.
Ja, ja. Dann auch nochmal als Reminder, Lady Gaga wurde als Best New Artist ausgezeichnet.
New Artist, warte mal.
New Artist.
Ach, du hast vollkommen recht. Pokerface und so, das war ja auch genau die Zeit.
Es war da erst. Und Taylor hat ja an dem Abend auch ein VMA gewonnen, werden wir auch noch drüber sprechen. Und im Jahr vorher war sie nominiert als Best New Artist und hat gegen Tokyo Hotel verloren.
Verdient, na Spaß.
Also in dieser Zeit bewegen wir uns gerade.
Ich finde das ganz komisch. Also ich weiß nicht, wie es dir mit 2009 geht. Wie gesagt, Altersunterschied und so. Aber irgendwie passt das in meinem Kopf gerade gar nicht so richtig zusammen, dass das alles in demselben Jahr gewesen sein soll.
Das ist richtig krass. Auch noch so Fun Fact, Moderation war Russell Brand. Also es war ein wilder Abend.
Oh Gott.
Alrighty. Ich glaube, der Satz, den man vielleicht noch am ehesten kennt, ist dieses Taylor, I'm happy for you, I'm gonna let you finish. Ich bin mir sicher, den Satz hast du auch schon mal gehört oder das irgendwie als Meme schon mal gesehen.
But, und dann Beyoncé hätte gewinnen sollen?
Richtig. Also, Taylor hat quasi gerade das erste Mal hier wirklich VMA gewonnen und geht auf die Bühne, hält eine Rede, den Preis überreicht, hat eben unter anderem auch Taylor Lautner, mit dem sie zu der Zeit ja auch zusammen war.
Taylor.
Und während sie gerade geredet hat, ist Kanye auf die Bühne gestürmt, hat ihr das Mikro aus der Hand genommen und hat eben diesen Satz gesagt mit dem Taylor, I'm happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. Also der Award, den Taylor da gewonnen hat, das war im Endeffekt Best Female Video. Alle waren super schockiert. Es war auch so, Beyoncé hat später noch einen Award gewonnen, hat dann auch ihre Redezeit an Taylor abgegeben. Man sieht auch, wenn man sich da Bilder, Videos, was auch immer anschaut, dass Taylor mit der Situation absolut überfordert war. Verständlicherweise. Was mir immer so ein bisschen das Herz dabei auch bricht, Und sie geht auf die Situation auch in der Miss Americana-Doku ein, von der ich, glaube ich, letztes Mal auch schon mal geredet habe, die es auf Netflix gibt. Sie hat dann auch noch mal erzählt, dass sie ja dann alle gebuht haben. Und sie dachte, die Leute buhen sie aus.
Ach.
Und sie hat dann das auch noch mal so gesagt, so ihre gesamter Selbstwert zu der Zeit, das war irgendwie externe Anerkennung. Und wenn du da stehst und denkst, der ganze Saal voll diesen krassen Menschen, ich meine, wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, was da für Leute an dem Abend da waren.
Ja.
Und denkst, alle buhen dich aus. Das ist schon heftig.
Wie alt war sie da damals eigentlich? Weil
sie war 19.
19, weil ich aus irgendeinem Grund, also ich habe die Geschichte auch so ein bisschen durcheinander gebracht, ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das, war das ihr erster großer Preis, den sie gewonnen hat? Ja, und das wusste ich nicht mehr. Das macht die ganze Geschichte natürlich noch umso tragischer, dass da so ein, was, wie alt war der da, 40-Jähriger, Ende 30, wie alt war Kanye, Mitte 30-Jähriger Typ deutlich steht, der eine 19-Jährige niedermacht.
Ja, und was auch krass ist, sie hatte halt, also es war auch eingeplant, dass sie an dem Abend eben einen Live-Auftritt hat. Ist auch ein relativ bekanntes Video von ihr, das singt sie You Belong With Me und fängt dann quasi in der U-Bahn-Station an und so weiter. Und 5 Minuten nach diesem Vorfall musste sie halt performen. Also das ist schon, ja, wünscht man irgendwie keinem. Und das war die ganze Ausgangssituation. Und es war halt schon very obvious, dass alle außenrum und die ganze Medienwelt und alles waren auf Taylors Seite. Und sogar Obama hat wohl irgendwo im privaten Kreis dann mal gesagt, dass Kanye a jackass ist. Und das wurde dann irgendwann bekannt. Also irgendwie die ganze Welt hat es mitgekriegt und alle waren so auf Taylors Seite und fanden das extrem scheiße von Kanye. Ja, das war so der Ausgangspunkt des Ganzen. Und sie wurde danach natürlich auch in Interviews und so weiter drauf angesprochen und meinte so, naja, sie erwartet schon irgendwie, dass er sich auch entschuldigt. Und wenn er sich entschuldigt, dann ist das auch was, was sie bereit ist anzunehmen und so weiter. Das war so der Ausgangspunkt dieser Fehde.
Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, wie du gesagt hast, das Thema, es war so viel schlimm für sie, direkt danach aufzutreten. Ich habe in Vorbereitung auf unserem Podcast, habe ich noch mal eine Podcast-Folge gehört des Okay Ciao Podcasts. Shoutout an dieser Stelle, großartig. Da gibt es einen sehr tollen Deep Dive zu Kanye West, der 1,5 Stunden, glaube ich, dauert und wirklich unglaublich spannend ist. Und da geht es darum, dass der ja irrsinnig verbunden war, auch mit seiner Mutter. Und seine Mutter ist ja 2 Jahre vor diesem vor dem Auftritt bei den VMAs gestorben. Aber auf jeden Fall musste ich da gerade dran denken, weil der ja auch direkt, nachdem seine Mutter gestorben ist, mit der er sehr verbunden war, direkt auf Tour gegangen ist und direkt Konzerte gespielt hat. Und da wurde das auch thematisiert, also halt wie traumatisierend das sein muss, wenn du quasi eigentlich gerade einen Schock durchlebst. Im Fall von Taylor waren es sogar nur 5 Minuten. Und danach performen musst, also der Druck, unter dem solche Leute stehen, finde ich ja dann immer crazy. Also, ja.
Total. Also, was, glaube ich, auch ein bisschen bezeichnend für ihn ist, also es gab dann eine Entschuldigung. Er hat Taylor wohl auch angerufen und die haben das untereinander geklärt. Und er hat es dann natürlich auch groß und tränenreich in der Öffentlichkeit gesagt, wie sehr er das bereut und dass er das natürlich auch gar nicht so wollte und es tut ihm so leid. Ja, wie ernst er das Ganze gemeint hat, werden wir dann gleich sehen, hören. Wir werden nämlich jetzt so langsam übergehen in die nächste Phase des Konflikts. Das ist die gescheiterte Versöhnung. Es gab eine Phase, wo sie sich dann zumindest in der Öffentlichkeit wieder verstanden haben oder wieder miteinander interagiert haben. Der Konflikt war soweit beigelegt. Wir werden auch in der nächsten Folge nochmal auf Lieder eingehen, die sich auf diesen Konflikt beziehen und die das Ganze thematisieren. Und eines dieser Lieder ist Innocent und da geht es eben auch darum, dass sie ihm quasi verzeiht und so weiter. Und das ist quasi ein Lied, das entstanden ist in dieser Phase zwischen er entschuldigt sich und dieser Konflikt kocht wieder hoch.
Mhm.
Und es gibt auch zum Beispiel von den Grammys 2015 ein relativ bekanntes Bild von den beiden auch, wo sie zusammen hier posieren, Foto wird gemacht, juhu, Öffentlichkeit, alles ist gut. Taylor hat auch in der Öffentlichkeit in Interviews gesagt, sie hat Kanye vergeben, das ist soweit alles fein. Und Kanye hat ja auch Blumen geschickt und lauter so öffentliche, nicht öffentliche, halb öffentliche Gesten, Worte, Thematisierungen. Und der Wendepunkt des Ganzen war dann aber auch ein Song von Kanye West, und zwar Famous.
Ah, oh, das kann ich mich erinnern.
Da bist du wieder eingestiegen.
Ja, das ist das, wo er gesagt hat, ich glaube, wir könnten noch immer Sex haben und ich habe dich berühmt gemacht, oder?
Genau. Also, der genaue Songtext ist, I feel like me and Taylor might still have sex, I made that bitch famous. Und dazu gibt es auch ein Musikvideo. In diesem Musikvideo wird eine richtig krass echt aussehende Wachspuppe von Taylor nackt schlafend neben Kanye und andere Prominente gelegt. Und ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass keiner eine nackte Wachspuppe von sich in so einem Video mit diesem Kontext haben will. Und das eigentliche Problem war nicht mal unbedingt, also auch der Text und das Video, aber das eigentliche Problem war ein sehr berühmter Telefonanruf, der auch aufgezeichnet wurde. Und zwar hat Kanye, bevor er das Lied veröffentlicht hat, Taylor angerufen und hat um Erlaubnis gebeten, dass er den Text nutzen darf. Kanye West war ja zu der Zeit auch mit Kim Kardashian verheiratet. Und in diesem Telefonat hat er eben gefragt, darf ich das sagen? Jetzt muss ich so ein bisschen vorgreifen. Und zwar hat Kim Kardashian dann zu einem späteren Zeitpunkt den Mitschnitt oder das Video von diesem Anruf auf Snapchat gepostet. Ja, damals war das noch ein Ding, da hat man Dinge auf Snapchat gepostet. Sie hat aber das Video so bearbeitet und geschnitten, dass es so wirkt, als hätte Taylor dieser Zeile, also dieser vollen Zeile von I feel like we might still have sex, I made the bitch famous, zugestimmt.
Woher weiß man? Also ich wusste nicht, dass es bearbeitet war. Das ist mir jetzt neu.
Mhm.
Wollte ich dich eh fragen, wie sie da dazu dann Stellung genommen hat, Taylor. Aber woher weiß man, dass es quasi zugeschnitten war?
2020 wurde die ungeschnittene Variante veröffentlicht.
Oh.
Und Taylor hat dann auch ein Statement gemacht und so weiter. Und Kim Kardashian hat sich dann natürlich verteidigt und meint, ich habe das nicht geeditet und so. Und dann hat sich aber auch Taylors Publizistin, Tree Payne, Ikone die Frau, relativ klar gemeldet und hat gesagt, pass auf, wenn ich ein Video schneide, ist es geeditet. Punkt.
Mhm.
Und daraufhin gab es dann schon auch einiges an Kritik und öffentliche Äußerungen gegenüber Kim Kardashian, weil sie ja auch immer behauptet hat, also Taylor hat das so gesagt, sie hat gesagt, sie ist fein mit dieser Line und das Video ist nicht bearbeitet.
Was hat sie dann gesagt in der Originalaufnahme?
Taylor hat von Anfang an immer gesagt, sie wusste nichts von der Line mit I made that bitch famous.
Das heißt, die andere schon, die erste.
Ja, sowas ähnliches. Also, sie hat wohl in diesem Anruf gesagt, so von wegen, naja, okay, ist jetzt nicht geil, aber ich dachte, es kommt jetzt irgendwas, diese blöde Kuh, oder ich glaube, sie hat tatsächlich gesagt, I thought that it was something like that dumb bitch. Und es war aber dieses eher so, I feel like she might still owe me sex oder so. Ja, irgendwie sowas in der Art.
Mhm.
Und sie war jetzt nicht begeistert davon, aber war so, naja, wenn es sein muss. Und wusste aber nichts von dieser I made that bitch famous.
Was ja und misogyn ist auch.
Genau, das war ein riesen Kritikpunkt. So, ich will nicht von dir Bitch genannt werden. Und also sind wir jetzt auch mal ehrlich. Also die Situation, in der er ihr diesen Preis abgenommen hat, sie hat einen Preis gekriegt für etwas, das sie veröffentlicht hat. So, obviously war sie jetzt nicht auf einem Fame-Level, wie es jetzt ist, aber sie war schon famous. Und ja, Kanye West-Fans behaupten immer noch, er hätte sie berühmt gemacht. Aber gut, es wäre vielleicht jetzt auch die Stelle, an der man mal so ein bisschen über Kanye West generell reden könnte.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wie gesagt, hatte ich diesen Podcast gehört. Und Kanye West ist ja von Anfang an schon so eine bisschen problematische Persönlichkeit gewesen. Also jetzt nicht nur durch seinen Auftritt bei den VMAs mit Taylor Swift, sondern vorher schon auch immer wieder hat er ja für Aufregung gesorgt. Und ich hatte ja schon erzählt, dass 2007 seine Mutter gestorben war. Und ich glaube, 2009 gab es dann ja eben, wie du gesagt hast, das richtig große Drama. Und ich hatte mir dann gedacht, es gab da zuvor auch schon so ein Interview, wo er mal gefragt wurde, ob er denn eigentlich denkt, dass bei seinem Verhalten, wie er sich da quasi aktuell aufführt und wie er sich verhält öffentlich, ob da seine Mutter damit zufrieden wäre, wo er so halb in Tränen ausgebrochen ist in einem Interview. Deswegen finde ich für mein Verständnis, also Fehldiagnosen sind da eh immer schwierig, dass der ja von Anfang an eine total problematische Beziehung mit seiner Mutter hatte. Also angefangen bei, dass sie ihm halt ja einerseits auch immer quasi zu dem, sie hat ihm quasi immer gesagt, er sei der Beste und er muss der Beste sein und ihn größer geredet und ihm gesagt, ja, he's the greatest und diese Erwartungen zu erfüllen. Und dann bricht eine Person plötzlich, wirklich plötzlich in dem Fall von seiner Mutter aus seinem Leben weg. Ich glaube, dass das bei dem schon noch mal mehr kaputt gemacht hat, als vorher schon schwieriger war an ihm, sagen wir mal so.
Ja.
Deswegen hat es mich dann gar nicht so sehr gewundert, wie ich mir so dann die Timeline angeschaut habe, dass das dann 2009 gekommen ist quasi, dass er da seinen ersten, für mich zumindest persönlich, wie ich es mitbekommen habe, öffentlichen Zusammenbruch ja schon auch ein Stück weg hatte. Und was ich aber dann auch spannend finde, ist, dass er dann später, also das ist eine Zeit, da sind wir bei deinem Storytelling noch gar nicht, dann ja die bipolare Störung bei ihm diagnostiziert wurde. Und ich finde, das passt so total in sein öffentliches Auftreten. Es passt so in dieses, wie er sich verhält. Also es wirkt für mich oft, als wäre er bipolare Störung ist ja durch diese manischen Phasen gekennzeichnet. Das wäre es oft in diesen manischen Phasen drinnen. Und wenn er in dieser manischen Phase ist, dann macht er halt genau solche Dinge. Aber was ich mir bezüglich seiner Persönlichkeit auch noch gedacht hatte, ist, da wird es für dich vielleicht spannend, Melissa, ist, ich erkenne bei ihm schon auch tatsächlich, Achtung, Ferndiagnose, narzisstische Tendenzen.
Yes, also,
vor allem hatte ich mir gedacht, also sein Auftritt jetzt gerade bei den VMAs, dass da so klassisch ein narzisstisches Ego damit konfrontiert wird, nicht so grandios zu sein, wie man eigentlich denkt. Und das quasi dann erweitert auf Beyoncé, die ja, glaube ich, damals waren ja Jay-Z und Kanye West und Beyoncé, die waren ja alle relativ gut befreundet. Und dass das für ihn quasi auch schon als persönliche Ego-Kränkung angesehen wurde, dass da eine junge Frau steht, die erfolgreicher ist, die einen Preis verdient, die er eigentlich denkt, dass die eine Person aus seinem Umfeld das verdient hätte und dementsprechend als persönliche Kränkung ansieht. Und ich finde es deswegen so spannend, dass du auch sagst, dass er sich erstmal noch entschuldigt hat, weil dieses, es gibt ja bei Narzissmus auch Admiration, wo du vermutlich besser was dazu sagen könntest gleich noch. Aber dieses quasi sich anbiedern, dieses sich dann doch wieder nett zeigen, sich dieses, um quasi dann doch wieder die Leute auf die eigene Seite zu bringen und dann aber zu merken, oder vielleicht kommt es auch daher, weil er gemerkt hat, dass das Publikum oder dass die Gesellschaft gegen ihn ist und seine Aktion nicht geil fand, sich dann doch wieder so positiv, unter Anführungszeichen, darstellen zu wollen, das passt für mich so perfekt in so ein narzisstisches Persönlichkeitsbild. Etwas, was ja auch gesteigert und getriggert werden kann, wenn man gerade in so einer manischen Phase drinnen ist. Genau, das ist das, was mir jetzt direkt zur Persönlichkeit eingefallen ist, weil ich finde, das ist etwas, was wir wahrscheinlich jetzt noch öfters ansprechen werden oder gut einbinden können in die ganze Geschichte von ihm, die du noch erzählen wirst. Aber es passt für mich so perfekt da rein. Wie siehst du das denn?
Ja, Ich bin da voll bei dir. Also, wie du auch immer sagst, Ferndiagnosen, kritische Geschichte, aber diese Diagnose der bipolaren Störung, die ist ja auch in der Öffentlichkeit bekannt. Also, es ist jetzt keine Diagnose von uns. Und ich würde ihm jetzt auf keinen Fall irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sowas diagnostizieren, aber das, was du sagst mit Narzissmus, ist eben gekennzeichnet durch dieses grandiose Selbstbild, das aufrechterhalten werden soll und wo das eben extrem problematisch für die Person ist, wenn diese Grandiosität gestört wird oder dieses Selbstbild gestört wird. Und dieses Bild soll aufrechterhalten werden. Und es gibt für narzisstische Personen ja eben diese verschiedenen Arten und Weisen, wie das gemacht werden kann. Und du hast jetzt auch schon Admiration erwähnt. Also es gibt dann Narzissmus-Modell, das heißt NARC, Narcissistic Admiration Rivalry Concept.
Vielleicht sollten wir an der Stelle ganz kurz erwähnen, dass Melissa und ich beide Psychologinnen sind. Also es tut mir jetzt schon leid, dass hier es auf einmal so psychologisch wird, aber vielleicht ist es ja ganz spannend.
Ich glaube, das kann helfen. Und die Idee hinter diesem Konzept oder das Grundprinzip hinter diesem Konzept ist, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, dieses grandiose Selbstbild aufrechtzuerhalten. Wir reden hier immer von grandiosem Narzissmus, gibt auch noch andere Formen des Narzissmus. Und Admiration, da ist eben so das dahinterstehende, ich bin die beste, die tollste Person, bewundert mich alle, ich brauche Bewunderung. Und das geht eben oft einher mit so charming behavior oder vielleicht eher auch ein bisschen den Raum lesen. Und dann gibt es eben noch Rivalry, also dieses eher aggressive Verhalten, das laut Theorie auch eher dann zum Einsatz kommt, wenn eben die andere Strategie nicht funktioniert. Und was, glaube ich, da auch wichtig ist, dass das natürlich alles irgendwie ineinander greift. Also die bipolare Störung, dann was ja uns alle irgendwie prägt, ist, wie wir aufwachsen, wie unsere Kindheit ist, welche Glaubenssätze haben wir, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig. Und dann eben mit was ich glaube ich schon sagen kann, was man bei ihm sieht, ist diese narzisstisch geprägte Persönlichkeit. Das interagiert natürlich alles irgendwie und das macht es nicht unbedingt leichter. Und ich glaube auch gerade als Person, die in der Öffentlichkeit steht, unabhängig davon, ob ich jetzt Kanye West bin oder irgendwer anders, ist es einfach extrem schwierig, das alles auf die Reihe zu kriegen. Das ist ja auch das, was Taylor schon gesagt hat. So, ihr ganzer Selbstwert zu der Zeit war einfach gespeist aus Validierung von anderen und dass andere ihr Applaus gegeben haben.
Ja.
Und das muss ein Mensch auch erstmal auf die Reihe kriegen. Und wenn ich dann natürlich auch noch psychische Erkrankungen habe, wie eine bipolare Störung, dann das ist quasi zum Scheitern verurteilt, wenn ich da nicht das richtige Umfeld habe.
Ja, und es ist ja auch, finde ich auch so spannend, weil du gerade vorhin noch gesagt hast, mit dem, das eine ist das den Raum lesen und das andere ist das eher aggressive Verhalten. Ich finde, das zeigt sich ja auch total. Also dieses sich erst anbiedern, den Raum lesen, merken, der Raum ist wütend, der Raum findet deine Reaktion auf eine 19-Jährige nicht geil, findet das absolut verwerflich, was du getan hast, dann aber merken, die Leute, also quasi dann die Laien rausbringen in dem Famous Song aus 2016, merken, ach, jetzt kriege ich schon wieder Hate. Und dann setzt hier die Rivalry für mein Verständnis ein. Diese pure Aggression, so dieses, ich habe jetzt versucht, das richtig zu machen, und dann aber explodieren, wenn du weißt, was ich meine.
Also, ja, die Frage, ich meine, das ist jetzt natürlich alles pure Spekulation, aber die Frage ist ja auch immer, mit welchem Ziel entschuldigt er sich? Und man sieht bei ihm dieses wiederkehrende Muster aus. Er baut irgendwie Scheiße, entschuldigt sich dafür und macht dann weiter. Und ich glaube, Spekulation, aber man kann schon annehmen, dass da die Entschuldigung vielleicht nicht unbedingt aufrichtig gemeint ist, aber einfach als Mittel zum Zweck dient, um eben wieder bewundert zu werden und als tolle Person dazustehen. Weil, ach schau, der Junge, jetzt hat er sich entschuldigt, ist doch alles wieder fein.
Ich finde aber manchmal, also dieses Video oder dieses Interview, kurz nachdem seine Mutter gestorben ist, ich habe da manchmal den Eindruck, dass man da den echten Kanye gesehen hat. Also wo er dann eben angefangen hat zu weinen, als er gefragt wurde, ob er denn denkt, weil da ging es nämlich tatsächlich auch um den Angriff auf Taylor, ob er denn denkt, dass seine Mutter, was seine Mutter sagen würde dazu, wie er sich jetzt ihr gegenüber verhält. Und es ist irgendwie so gefühlt, kommt es mir manchmal so vor, als wäre mit seiner Mutter auch so ein bisschen sein moralischer Kompass gestorben. Also es wäre er seitdem auch so ein bisschen lost. Also was man an der Stelle sagen muss, ich entschuldige ihn auf keine Art und Weise. Ich finde eher, das ist etwas, was man, um das Ganze einzuordnen, quasi auch einfach erzählen muss.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen einen großen, großen Bogen gezogen, aber jetzt würde es mich interessieren, wie es denn eigentlich weiterging nach Famous.
Sagen wir so, nicht schön für Taylor. Und zwar war es so, also dann hat sich Kim Kardashian eben eingemischt und hat ihren Mann natürlich verteidigt und hat dann im Endeffekt auf Social Media eine riesen Hasskampagne gegen Taylor gestartet. Es gab dann einen Hashtag, der hieß Kim Exposed Taylor Party. Es gab einen Hashtag Taylor Swift is over Party. Taylors Instagram Profil wurde zugespammt mit Hass und irgendwann mit Schlangen, weil Kim Kardashian dieses Narrativ entwickelt hat von, die ist eine totale Schlange, weil sie hat ihm ja zugestimmt und jetzt nicht mehr.
Ah.
Du siehst aus, als würdest du denken.
Ja, etwas, was wir in der nächsten Folge erst besprechen werden, aber Melissa hat mir diverse Songs, die ich anhören muss, zukommen lassen. Und ich glaube, ich hatte möglicherweise gerade ein Aha-Erlebnis, weshalb in What You Made Me Do so viele Schlangenbilder vorkommen. Das wollte ich dich nämlich tatsächlich fragen, aber das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen ein Vorgriff.
Exactly. Also es gab dann auch einen Tweet von Kim Kardashian, so von wegen, oder war es jemand anders von den Kardashians? Das muss ich jetzt gerade meine Unwissenheit preisgeben, aber dieses Today's National Snake Day, they really got a holiday for everybody, I mean everything. Und ja, dann war Taylor die Schlange und letztendlich hat sie sich dann ein Jahr lang komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat das Ganze dann auch zum Teil thematisiert und verarbeitet in ihrem folgenden Album, das war das Reputation-Album. Da gibt's unter anderem die Songzeile Nobody's heard from me for months. Es geht dann aber auch weiter mit I'm doing better than I ever was. Aber das ist, sie hat sich komplett zurückgezogen. Man hat sie nicht gesehen, man hat nichts von ihr mitbekommen. Und sie hat einfach da die Zeit gebraucht, um da überhaupt erstmal wieder auf sich und ihr Leben klarzukommen. Und man muss auch dazu sagen, dass sie ja davor auch schon unter einem immensen Druck in der Öffentlichkeit stand. Und ich verweise einfach immer wieder auf die Miss Americana-Doku, die wir mit Sicherheit auch noch mal besprechen werden. Mhm. Und jetzt hier auch Triggerwarnung, Essstörungen. Wenn das ein Thema ist, das euch beschäftigt, es gibt vielleicht einfach so die nächste Minute oder so. Das war eben auch was, was sie zu der Zeit einfach belastet hat. Sie hatte eine Essstörung, sie wurde immer dünner. Also wenn man die Bilder aus der Zeit anschaut, das ist auch richtig heftig. Und auch das war was, wo sie einfach angefangen hat zu heilen in dieser, oder einfach wieder ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper zu entwickeln, als sie dann ja aus der Öffentlichkeit komplett draußen war. Also da kam auch super viel zusammen. Und ich glaube, dieser Shitstorm alleine wäre schon absolut ausreichend, um einen Menschen zu brechen. Und diese ganze Öffentlichkeit und so weiter waren da natürlich nicht hilfreich. Und
ich finde das so spannend, weil irgendwie hat sie so ein toughes Image. Also als hätte sie fast auch so eine Wand um sich herum aufgebaut, wo quasi ja sehr wenig noch eindringt und sehr wenig reinkommt. Also zumindest wirkt es so.
Ja.
Also als würde sie sich von sehr wenigen Dingen beruhigen oder angreifen lassen. Deswegen finde ich es mega spannend. Ich meine, vielleicht war ja das auch vielleicht auch mit der Auslöser, warum sie diese Wände aufgebaut hat.
Ja. Also es ist auch mittlerweile, man hat schon das Gefühl als Fan, man kriegt sehr viel aus ihrem Privatleben auch mit, was aber de facto auch gar nicht so ist. Also sie findet mittlerweile wieder auch in der Öffentlichkeit statt. Sie läuft draußen rum, sie geht essen, sie zeigt sich in der Öffentlichkeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben kriegt oder dass sie auf Social Media super aktiv ist oder sowas. Also das ist eigentlich schon eher was Besonderes, wenn sie mal irgendwo kommentiert, was liked und so weiter. Und das war früher schon ganz anders. Also sie war da super aktiv, gerade noch so zu Tumblr-Zeiten und so. Das war eine ganz andere Welt.
Ich hätte eine Zwischenfrage, aber vielleicht greift die schon zu sehr vor zu einer Folge oder mehreren Folgen, die wir wahrscheinlich noch zu ihrer Marketing-Industrie, könnte man sagen, machen werden. Aber ganz naiv gefragt, Hat die überhaupt noch Zugang auf ihren Instagram-Account? Oder ist alles von jemand anderem gepostet?
Also, es gibt tatsächlich zwei Instagram-Accounts. Der eine Instagram-Account heißt Taylor Nation oder sämtliche Social Media, also auch Twitter, bladiblub. Taylor Nation ist ihr Management, ihr öffentliches Sprachrohr. Das machen andere Leute. Mhm. Ich fände es auch super spannend, mal zu wissen, wer da eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Das ist das eine. Dann hat sie ihre Publizistin, Tree Payne, die macht Pressemitteilungen, öffentliche Statements und so weiter. Mhm. Oder meistens, wenn es heißt, irgendwie a close source und so weiter, dann kann man davon ausgehen, das war Tree.
Ah.
Und dann gibt es noch ihren Instagram-Account Taylor Swift. Da glaube ich schon, dass sie das selbst macht. Da ist sie aber nicht super aktiv. Also da kommen klar mal Ankündigungen und juhu, jetzt ist ein neues Album. Oder ab und zu teilt sie mal in der Story, wenn irgendwie FreundInnen von ihr irgendwas gemacht haben, ein neues Album veröffentlicht haben oder so, dass sie da dann das auch in der Story teilt und da Empfehlungen ausspricht oder die halt supportet. Früher hat sie sich auch ab und zu politisch geäußert, in letzter Zeit nicht so. Auch darüber sollten wir definitiv noch eine Folge machen.
Mhm.
Aber, also das ist der Account, da glaube ich schon, dass sie dahinter steckt. Was ich nicht glaube, ist, dass sie komplett allein bestimmt, was sie da postet. Also ich glaube schon, dass das unter Absprache passiert.
Genau. Das heißt, sie hat sich abgeschotten, kam zurück 2016 mit dem Reputation-Album und da war dann dieses Lied drin, das du mir geschickt hast.
Yeah.
Look what you just made me do. Gott, dass ich's
look
noch
what
rausbring.
You made me do.
Look what you made me do. So, haben wir es fast schon gesungen.
Look what you made me do.
Genau, und da ist sie dann auf einmal ganz anders aufgetreten. Das kann ich mich noch erinnern. Aber waren die Leute begeistert von dem Lied, als es ursprünglich rauskam?
Also, sie war ja dann erstmal weg und das Comeback war dann so, sie hat ihre kompletten Instagram-Kanal komplett alles leergeräumt, gelöscht und hat dann erstmal ein Video von einer Schlange gepostet. Also, sie hat dieses Schlangen-Image komplett geclaimed. Also auch ein Fun-Fact nach draußen, ich habe Sabine für die heutige Aufnahme einen Kalendereintrag geschickt.
Oh,
in diesem Kalendereintrag.
Cute. Ich hab's nicht gecheckt.
Genau. Also Reputation ist komplett unter diesem Schlangen-Image. Auch die Reputation-Tour. Es gab da eine aufblasbare, riesengroße Schlange, die hieß Karen. Ich glaube, was aber auch wichtig ist, Reputation ist kein reines Revenge-Album. Reputation ist zu ganz großen Teilen ein Liebesalbum. Da geht es ganz viel um, was passiert mit unserer Beziehung in der Öffentlichkeit? Wie können wir Beziehung leben, wenn ich so in der Öffentlichkeit stehe? Also das ist eigentlich ein großer Teil des Albums. Also dieses ganze Revenge und I'm coming back stronger und leckt's mich alle am Arsch. das ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Albums. Also es gibt einzelne Lieder, die sich klar darauf beziehen. Also Look What You Made Me Do. Dann auch in This Is Why We Can't Have Nice Things, das du ja auch kennst. Auch das greift die Geschichte so ein bisschen mit auf. Und es wurde in den Medien, wer auch immer die Medien sind, da lässt sich jetzt auch drüber streiten, da wurde auch prophezeit, dass Taylors Stadiontour, die Reputation-Tour, ein massiver Flop wird. Das wird komplett scheitern, sie wird vor leeren Rängen spielen. Ja, das Ergebnis war, die Tour war ein absoluter Erfolg. Und sie hat auch die Medien für die Rolle in diesem ganzen Shitstorm kräftig outgecallt. Sie hat als Intro für die Tour, bevor sie dann auf die Bühne kam, hat sie Ausschnitte zum Beispiel aus Fernsehinterviews oder aus so Talkrunden genommen und hat einfach mal die Zitate von ModeratorInnen oder anderen Promis rausgeschnibbelt und hat das als Intro spielen lassen oder Zitate vorgelesen. Und sie hat dann sogar noch die Leute, die sie da zitiert hat, zum ersten Konzert der Tour eingeladen und hat sie sich anhören lassen, was sie da gesagt haben.
Also badass ist sie schon manchmal, muss man sagen.
Ja, also das ist, es hätte aber auch total schief gehen können, das muss man auch sagen. Ja, und das war dann im Endeffekt die Rückkehr und ich würde sagen, rein musikalisch und vom Bekanntheitsgrad und erfolgreich mäßig sein, ging es ab da steil bergauf. Und sie war dann zu dem Zeitpunkt Mitte 20. Und was auch ganz süß ist, sie hat in der Miss Americana-Doku gesagt, dass sie glaubt, dass sie jetzt Lover so ihre letzte große Chance ist, erfolgreich zu sein. Weil dann wird sie 30 und die Medienwelt mag keine Frauen über 30. Und so rückblickend ging es da jetzt eigentlich ja auch erst richtig los.
Das ist auch crazy. Ich finde es im Nachhinein so verrückt. Also allein, dass jetzt die Medien da damals davon ausgegangen sind, Taylor Swift würde jemals vor leeren Reihen spielen.
This tour is gonna be a massive flop.
A massive flop, ja. Yeah. Ich meine, es ist auch Hindsight-Bias, aber es ist natürlich... What the fuck? Ja, das heißt, da ist sie dann so richtig durchgestartet. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn du sagst, das Reputation-Album, wenn wir jetzt noch quasi noch bis 2016 bleiben, hat auch Badass-Songs drauf und sonst aber auch viele Liebeslieder. Worum geht's denn dann in den Liebesliedern? Du meintest jetzt irgendwie so, die habe ich es richtig verstanden, die Beziehung zu die zum Publikum oder wozu?
Zu ihrem damaligen Freund tatsächlich. Also sie hat dann in dieser Zeit ihren damaligen Freund, mit dem sie dann auch 6 Jahre zusammen war, kennengelernt, Joe Alwyn. Und die Beziehung war auch relativ lang nicht so öffentlich. Die haben sich bei der Met Gala damals kennengelernt. Auch das Kennenlernen wird so ein bisschen in einem Song thematisiert. Mhm. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass er eine Person ist, ja, er ist Schauspieler, aber er möchte einfach sehr privat leben. Und er findet in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht statt. Und entsprechend hat auch Taylor während der Zeit der Beziehung in der Öffentlichkeit gar nicht stattgefunden. Also da war es echt mal was Außergewöhnliches, wenn man sie in der Öffentlichkeit irgendwo offiziell gesehen hat. Und wenn sie irgendwo war, dann ist sie wirklich auch nur so von Haustür zum Auto gerannt und hat sich da eher versteckt und so. Und Meinung, nicht Fakt, Meinung. Ich glaube, dass das auch für sie in dem Moment wichtig war, dass das so war und dass es ihr gut getan hat, da aus der Öffentlichkeit mehr raus zu sein. Ich verstehe es aber auch, dass es einfach eine massive Belastung ist, sich immer so zurückzuziehen und nicht raus, wirklich rausgehen zu können und dieses Verstecken spielen und dass man dann auch irgendwann einfach wieder den Wunsch entwickelt, ja, mir ist klar, wenn ich jetzt rausgehe, dann stehen da überall Fotografen und schreien mir Dinge entgegen, aber ich möchte auch einfach mal wieder rausgehen und essen gehen und...
Das könnt ihr mir auch gar nicht vorstellen.
Überhaupt nicht. Wenn man sich jetzt das Reputation-Album anschaut, weil du hattest ja nach gefragt, worum geht's dann in diesen Liebesliedern. Also ein Lied, das da zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr toll finde, das heißt Call It What You Want, finde ich auch deshalb toll, weil es ein bisschen einen Bezug herstellt wiederum zu einem Lied von einem anderen Album. Beziehungsweise wir hatten ja auch schon, glaube ich, über, ich weiß nicht mehr, ob das im Mikro war, über All Too Well, die 10-Minute-Version geredet. Da gibt's eine Zeile, die heißt You never called it what it was. Das kam aber auch erst, also Red Taylors Version kam ja lang nach Reputation raus, entsprechend auch erst die 10-Minute-Version. Mhm. Aber bei Call It What You Want, da ist halt so die Storyline, ist mir egal, call it what you want, während bei All Too Well noch war You never called it what it was. Dass man da auch aber so eine Entwicklung einfach sieht.
Ach, verstehe, weil Joe Alwyn heißt er, oder sie ja noch kein Label drauf getan haben auf ihre Beziehung. Genau.
Und generell geht es in dem Lied dann zum Beispiel drum, okay, es beginnt mit My Castle Crumbled Overnight, auch wieder in Bezug zu einem anderen Lied, aber ich führe das jetzt nicht weiter aus, das auch erst, das eigentlich schon vorher entstanden, aber später veröffentlicht wurde. Mhm. Und dann sagt sie so, okay, für mich ist alles zusammengebrochen, aber mir geht's besser als je zuvor und ich habe hier My Babies Fly Like a Jet Stream und wir sind so toll zusammen und es ist mir eigentlich egal, nennt sie, wie ihr wollt, weil es ist super und wir sind glücklich. Das ist zum Beispiel eben ein Lied darauf. Oder es sind auch so ein paar Horny-Lieder dabei. Also es gibt ein Lied, das heißt Dress, wo die Hook ist. Only bought this dress so you could take it off. Oder auch ein, ja, bisschen trauriges, melancholisches Liebeslied New Year's Day, wo es dann darum geht, ja, du bist die Person, die mit mir zusammen am Neujahrsmorgen die Reste der Party aufräumt. Und da gibt es dann auch diese Line, please don't ever become a stranger whose laugh I could recognize everywhere. Und als dann damals die Trennung bekannt gegeben wurde, ich habe dann irgendwie meinen Freund überredet, dass wir Taylor Musik zum Essen hören. Und dann kam dieses Lied und ich saß da. And now he's a stranger whose laugh she could recognize everywhere.
Und dein Freund so, what?
Ja, genau. Er hat mich ein bisschen angeguckt und war so, und ich so, du fühlst es nicht, oder? Also, nee. Ja, also das sind zum Beispiel so Themen, die da einfach aufkommen. Und dann eben auch noch diese Lieder, um zum eigentlichen Thema der Folge zurückzukommen, die diesen Streit, aber auch die ganze Beziehung mit der Öffentlichkeit, mit den Medien und so weiter ein bisschen wieder aufgreifen. Und unter anderem diese legendäre Songzeile If a man talks shit, then I owe him nothing. Und ich glaube, das fasst das Ganze einfach ziemlich gut zusammen.
Aber soweit ich weiß, endet die Geschichte da ja noch nicht, oder?
Mit Kanye. Ja, also sie hatte quasi das Comeback, sie kam wieder. Aber das Narrativ in der Öffentlichkeit war ja eigentlich immer noch, okay, sie hat dem Ganzen zugestimmt.
Stimmt, und ja.
Letztendlich war das dann aber relativ unspektakulär und gar nicht so, also es war definitiv nicht so in den Medien wie die ganze Ursprungsveröffentlichung, aber im März 2020, also wir waren alle daheim, Corona, wir konnten nichts tun, da wurde dann das komplette Video dieses Anrufs veröffentlicht. Es war auch so, dass Kanye behauptet hat, sie hätten eine Stunde telefoniert, auch das war falsch, es waren 25 Minuten, aber im Endeffekt war es so, dass Taylors Version der Geschichte bestätigt wurde, dass sie der Line mit I made that bitch famous nie zugestimmt hat. Kim Kardashian, muss man dazu sagen, die Frau war zu dem Zeitpunkt Mitte 30. Wie kann ich als Mitte 30-Jährige, also mir geht es nicht in den Kopf, was ich mir denken muss, dass ich sage, ja, ich bearbeite das jetzt und stelle sie als Lügnerin und so weiter dar, damit wir besser dastehen als Marke. Ich meine, da steckt ja auch Markenkalkül dahinter.
Ja.
Aber insbesondere als Person, die so in der Öffentlichkeit groß geworden ist und die weiß, was diese Öffentlichkeit mit einem machen kann, ich finde das wahnsinnig übel und unbegreiflich. Und ja, letztendlich ist der aktuelle Stand, dass Taylor, glaube ich, aktuell wieder eine Klage gegen Kanye laufen hat, weil er Dinge behauptet hat, aber es gibt diesen krassen Streit in der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr so, dass die ganzen Medien sich drüber das Maul zerreißen.
Hm.
Taylor hat sich in der Öffentlichkeit geäußert, insofern, dass sie damals nach den VMAs sich öffentlich geäußert hat, gesagt hat, ich will eigentlich schon eine Entschuldigung, dass sie irgendwann gesagt hat, ja, er hat sich entschuldigt, dann war alles wieder gut, dann kam dieser Setback, dann kam dieses Video, dieser Anruf. Sie hat immer gesagt und ist bei ihrer Meinung geblieben, ich habe dem nicht zugestimmt. Und letztendlich hat sich rausgestellt, sie hatte auch recht.
Ich finde das also mit eins der schlimmsten Dinge an dieser ganzen Geschichte. Ich finde, ist für mich wirklich das Verhalten von Kim Kardashian, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast. Also ich meine, dass Kanye kein auf dem Arschloch ist, das wissen wir eh schon länger. Aber ich finde es halt einfach auch immer so schlimm, wenn sich andere Frauen so misogyn verhalten. Und das ist es ja de facto einfach. Es ist frauenfeindlich, es ist quasi eine andere Frau in der Öffentlichkeit niedermachen. Und dann auch noch, um den Rücken eines Mannes zu stärken, finde ich auf diversen Ebenen verwerflich. Und dann auch noch, and basically child, weil in Amerika ist sie ja noch nicht mal erwachsen. Mit 19 muss man auch bedenken, aus amerikanischer Sicht ist das ein Kind, das sie dann in der Öffentlichkeit niedergemacht hat. Wobei, wenn du sagst, das Video kam ja Wann kam das Video raus? War sie da schon 21?
Ja, das war dann 2016 erst.
Ah ja, okay. Unabhängig davon, eine sehr viel reifere und sehr viel ältere Frau quasi ihren öffentlichen Raum nutzen, um eine andere Frau niederzumachen, ist halt auch einfach schwierig, sagen wir mal so.
Rede, Schwester, rede.
Hat sie jemals was dazu gesagt, außer mit, ja, sie hat das ja gar nicht so bearbeitet oder nicht geschnitten? Also.
Sie hat zum Beispiel, also sie wollte sich, glaube ich, schon wieder anbiedern und ja, es sind doch wieder fein und ist doch alles gut. Sie hat zum Beispiel auch Videos von ihrer Tochter veröffentlicht, wie die zu einem Taylor-Song tanzt. Und wir sind doch solche Swifties, ist doch alles so toll. Fun Fact, wird auch noch mal, werden wir noch mal tiefer drauf eingehen in der Song-Folge. Ich hatte dir ja schon gesagt, es gibt noch ein kleines Surprise-Song zu dem Thema. Und zwar hat sie auf dem vom Tortured Poets gibt's ein Lied. Und das Lied heißt Thank You, Amy. Und da ist dann auch so die Storyline so, naja, eines Tages wird ein Kind von der Schule heimkommen und wird ein Lied singen. Und nur wir beide werden wissen, dass es dabei um dich geht. Ich glaube nicht, dass Taylor Kim nochmal zum Geburtstag einladen wird und sich mit ihr an den Tisch setzen wird, um zu feiern oder so. Aber sie, ja klar, mit diesem Song hat sie das Ganze wieder in die Öffentlichkeit gebracht und hat dafür auch Kritik bekommen und so kann man das Ganze jetzt nicht ruhen lassen und mein Gott, sie ist eine erwachsene Frau, die soll da drüber stehen. Ich möchte an der Stelle betonen, dass Taylor immer noch jünger ist als Kim Kardashian zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Telefonanruf, dieses Video veröffentlicht hat.
Ja. Ja, gut, ich meine, aber was man noch sagen muss, vielleicht ist das die. Also, das ist ein bisschen off-topic, aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es sein muss, mit so einem Kanye West zusammen zu sein, in einer Beziehung zu sein. Also, wie da die Dynamik zwischen Kim und Kanye damals war, wenn das so ähnlich war zu Hause wie mit seiner aktuellen Freundin. Ich weiß nicht, ob du den Auftritt gesehen hast, wo sie basically nackt am, eigentlich de facto nackt am Red Carpet stehen musste und das Ganze sehr uncomfortable ausgeschaut hat.
Ja, habe ich Falls gesehen.
Ein Mann, der mit seiner Frau sowas antut oder sie so degradiert in der Öffentlichkeit, will ich gar nicht wissen, was da zu Hause passiert. Beziehungsweise wie da Dynamik zwischen Kim und Kanye wäre. Ich weiß, man muss sie trotzdem nicht in Schutz nehmen, aber Man muss bedenken, es ist trotzdem, da ist ein Kanye zu Hause gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Da würde ich auch nicht ausschließen, dass da irgendeine Art von Druck auch in ihre Richtung passiert ist.
Mit Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz, ich mag da auch überhaupt nicht, wie du sagst, also wahrscheinlich war das eine krasse Dynamik in dieser Beziehung und wir wissen nicht, was da zu Hause passiert ist. Nichtsdestotrotz, es soll keine Entschuldigung sein, es kann eine Erklärung sein.
Genau. Kontext geben, finde ich immer gut.
Das ist jetzt gerade ein ziemlich deprimierendes Ende für diese Folge.
Ja, aber es ist trotzdem ein gutes Ende, bevor wir in der nächsten Folge über die Songs sprechen, die wir herausgesucht haben und wie man da vielleicht Bezüge herstellen kann zu den ganzen Geschichten, die uns Melissa jetzt gerade schon erzählt hat. Ja, dann war es das für heute. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das nächste Mal wird es gehen um die Songanalysen. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns irgendwelche Anmerkungen hinterlasst. Vielleicht kurze Anmerkung an dieser Stelle. Wir produzieren die ersten Folgen vor. Das heißt, wenn Wünsche in den Kommentaren kommen, dann können wir noch nicht direkt darauf eingehen. Ich wurde von unserem Techniker darauf hingewiesen, dass ich das in dieser Folge sagen soll. genau, deswegen dieser Hinweis, damit keine Frustration entsteht. Und sonst freuen wir uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Swiftly Analyzed. Baba!
Ade!